Guten Morgen, auch von meiner Seite.
Oh je, ich lasse mal so stehen.
Also wer mich noch nicht kennt, es ist ja jetzt schon echt eine ganze Weile her, dass ich regelmäßig in diese Gemeinde gegangen bin. Ich bin vorhin fast vom Stuhl gefallen. Es sind jetzt schon 4 Jahre. Das hat mich schon ein bisschen geschockt. Also wer mich nicht kennt, mein Name ist Johanna. Genau, meine Eltern, die gehen hier noch tapfer fleißig in die Gemeinde zusammen mit meiner Schwester Lea. Ich studiere zurzeit in Mainz, Mathe und Physik auf Lehramt. Dahin hat es mich verschlagen und ich komme gerne zu euch zu Besuch. Und ja, als ich gefragt wurde, ob ich etwas für euch auf dem Herzen habe, habe ich gedacht, ja, gerne. Ich gebe euch gerne etwas, was mir auf dem Herzen liegt, weiter. Und habe euch ein Thema mitgebracht, das heißt, vervollständige mein Wunder. Also lasst euch überraschen, was dahinter steckt. Genau. Ihr kennt doch sicher alle diese Situation, wo ihr gescheitert seid, ihr seid irgendwie nicht vorangekommen und es ist immer wieder, euch missglückt, euer Ziel zu erreichen. Und das kann sowas sehr Großes sein, wie eine Gehaltserhöhung durch einen Aufstieg im Job, eine Bewerbung für einen ganz bestimmten Ausbildungsplatz oder das Erreichen einer besseren Note auf dem Endjahreszeugnis in Mathe. Alles Probleme, mit denen sich vielleicht jeder mal rumgeschlagen hat. Aber es kann auch sowas sein wie eine Diät durchziehen, geduldiger sein im Umgang mit Kunden, im Umgang mit den eigenen Kindern. Es gibt einfach so vieles, was wir erreichen wollen, aber immer wieder sind wir gescheitert. Aber es kann ja auch sowas Kleines sein, sowas wie nicht den Hochzeitstag zu vergessen, sich endlich mal Platz im Kalender einräumen für Sport oder was auch immer, was euch einfällt. Ja, wir haben es immer wieder versucht, aus eigener Kraft zu schaffen und sind gescheitert. Und ja, dann heißt es ja, versuch's nochmal. Ja, dann versuchst du es nochmal und dann scheiterst du wieder. Also wir kennen das und ich sag's euch, die Jünger Jesu kennen das auch. Die kennen dieses Scheitern auch, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich möchte euch das auch zeigen. In der Bibel steht es, in Lukas 5, Vers 3 bis 5 möchte ich gerne mit euch lesen. Da heißt es, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte sich Jesus und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Ja, also wir sehen das, die Jünger, also zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht Jünger, das ist kurz vor ihrem Aufruf von Jesus, ihm nachzufolgen. Also da sind es einfach ganz gewöhnliche Fischer zu dem Zeitpunkt. Sie tun das, was sie immer tun, alltäglich. Sie fischen. Ja, das ist ihr Job, sie tun es. Und wie wir hier lesen, ja, die ganze Nacht nichts gefangen, gar nichts. Wahrscheinlich hat am ganzen Ufer des See Genezareth niemand was gefangen, aber sie sind gescheitert in dieser Nacht. Und wir wissen zum Glück, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, Simon fängt nachher so viele Fische, dass die Netze reißen, andere Fischer müssen zu Hilfe kommen, das Boot fängt an zu sinken. Und ja, Simon, Jakobus und Johannes, das waren die drei an der Stelle, die sind in dieser Nacht gescheitert. Ja, an ihrem alltäglichen Job sind sie gescheitert. Ja, das machen sie Nacht um Nacht. Und wie so oft ist es, dass sich irgendwelche äußeren Umstände bei uns im Alltag verändern und zack, wir scheitern bei ganz gewöhnlichen Dingen. Ich durfte das am eigenen Leib erfahren. Im Studium musste ich ein Physikpraktikum absolvieren. Das war glücklicherweise in Partnerarbeit. Wir wurden in Vierer- oder Sechsergruppen gesteckt und dann mussten wir uns zu zweit finden. Und leider schon vor Beginn des Praktikums hatten sich alle gefunden und ich musste den nehmen, der übrig bleibt. Naja, Mist, dachte ich, aber egal. Besser als alleine, dachte ich. Ja, wir müssen in diesem Praktikum Experimente machen, die protokollieren. Dann nehmen wir unsere Daten mit nach Hause, müssen die dort auswerten und müssen dann eine Analyse dazu schreiben. Also das hat in einem Semester, ein Semester geht ein halbes Jahr, hat das so ein Stapel Praktikumsbuch gefüllt. Und ja, es war machbar und das Coole war, man durfte sich das aufteilen. Ja? Ich durfte dann von meinem Praktikumspartner das Zeug nehmen, in den Kopierer legen, kopieren und bei mir einkleben. 1:1. Hat keiner was gesagt. Und das war ziemlich cool. Vorausgesetzt, man teilt sich die Arbeit. Ja, wie ihr euch das vielleicht denken konntet, hat mein Partner nichts gemacht und ich durfte mein ganzes Protokollbuch alleine machen. Und wow, ich war verzweifelt, ich war richtig verzweifelt. Ich weiß nicht, wie oft mir die Tränen vor diesem Buch kamen oder vor meinem PC. Ich habe vieles nicht verstanden, ich brauchte Hilfe und dieses Auswertungsprogramm, das war wirklich nicht einfach. Ich bin da gnadenlos gescheitert. Ich habe mir angefangen vorzuwerfen, ich kann das nicht, ich bin so dumm, ich bin so langsam, ich werde das nie schaffen, übermorgen ist Abgabe, ich habe erst 2 von 6 Aufgaben ausgewertet und dann habe ich ja noch dieses abzugeben und jenes zu tun und dies und das noch. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich vor diesem Auswertungsprogramm saß und ist einfach abgestürzt und dann durfte ich von vorne anfangen oder es hat nicht das gemacht, was ich wollte. Ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen wie in Word ein Bild verschieben. So ähnlich war es auch bei mir. Mit dem kleinen Haken, dass mein Programm keinen Rückgängig-File hat. Genau, und ganz oft habe ich das Programm einfach geschlossen und von vorne angefangen. Ja, und immer, wie es immer ist, nicht immer, aber oft, frage ich einfach viel zu spät Gott um Hilfe und bete ihm, ja, mir zu helfen. Und anstelle ihm zu fragen, ob er mir hilft, saß ich da und habe ihm vorgeheult, Mann, dieses Semester ist schon wieder so blöd, schon wieder eine Katastrophe, ich schaffe schon wieder nichts, ich komme schon wieder nicht hinterher und habe ihm das vorgeheult und gesagt, Gott, Mensch, das geht so nicht. Dabei steht ja in Lukas 5 ganz klar, versuch's nochmal, aber versuch's diesmal mit Gott, dann gelingt es. Tja, hätte ich das mal früher gewusst, ich habe Gott einfach dann gebeten, ich komme nicht weiter, ich komme nicht klar, was soll ich machen? Ich wusste nichts mehr. Ich habe die anderen, die in meiner Gruppe waren, die sich auch schon zu zweit gefunden, habe ich so zugespammt. Ich glaube, die waren schon richtig, boah, die checkt gar nichts. Ständig muss man ihr was über WhatsApp erklären, das sowieso. Dann kamen Screenshots von irgendwelchen Dingen und dieses Programm war auf Englisch. Ich war ein bisschen aufgeschmissen. Also es gab in diesem Praktikum eine 180-Grad-Wendung. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich habe Gott einfach gebeten, mir zu helfen und er kam. Ich wurde in eine andere Zweiergruppe gesteckt, zack, auf einmal waren wir zu dritt. Wow, das, die Arbeit, die ich mir vorher alleine gemacht habe, die für 2 Leute vorgesehen waren, die durften wir auf einmal zu dritt machen. Das war cool. Das hat dann auch, naja, Spaß gemacht noch nicht, aber es war cool. Also nicht, dass ein Physikstudium total langweilig ist. Die Versuche waren cool. Wow, also ich durfte mit radioaktiven Dingen experimentieren. Ich saß da und habe mich gefreut wie ein strahlendes Kind. Naja, das, was danach kommt, das kann euch jeder bestätigen. Die Auswertungen sind nie cool. Wenn man dann überlegen muss, wieso sind meine Daten so komisch? Aber ich will euch damit nicht belästigen. Wer mehr wissen will, fragt mich nachher später. Das ist einfacher. Na gut, also ich möchte euch einfach ermutigen, versucht es nochmal, aber versucht es nicht so wie vorher, sondern versucht es diesmal mit Gott, denn dann gelingt es. Das habe ich im eigenen Leib erfahren, ich will euch das einfach ermutigen und wenn ihr mir nicht glaubt, dann habe ich jetzt noch ein Beispiel für euch, auch aus der Bibel, auch wieder von unseren Jüngern, wieder bei ihrem Handwerk, beim Fischen, doch diesmal nach Jesu Auferstehung und da muss man ja dazu sagen, das ist ja dann schon längst nicht mehr ihr Job. Ja, es ist ja vergangene Zeiten, die haben ja einen ganz anderen Auftrag bekommen, aber wir schauen uns das mal an. Und zwar in Johannes 21, Vers 4, hier steht 3 bis 6, ich lese mal ab 4, das reicht. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger, da fehlt wirklich was bei mir, ich lese von da den dritten Vers. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Das kennen wir ja schon, ne? Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Ja, by the way, ich denke mir immer so, wenn die das Netz nicht einholen konnten, war der Fang auch umsonst, aber egal, das ist nochmal ein anderer Punkt. falls ihr die andere Geschichte auch nochmal nachlesen sollt, da steht wirklich, dass die Boote sinken, wo ich mir auch dachte, jetzt haben sie auch wieder nichts von ihrem Fischen. Aber lest euch diese Geschichten, wo es darum geht, dass Jesus die Fischer ermutigt, nochmal ihr Netze auszuwerfen. Lest sie euch nochmal durch. Da sind so manche Fakten, wo ich als fast Physiker, Mathematiker drüber stolper und mir denke, Jesus, was machst du da? Okay, egal. Wir machen weiter mit unserer Geschichte. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Wie ihr hört, es liegt vielleicht an meinem Studium, ich weiß auch nicht. Und zwar habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, wie das so am See Genezareth ist, welche Fische da leben. Damit langweile ich euch nicht. Aber ich habe herausgefunden, dass die Fischer am See Genezareth sehr fachkundige Fischer waren. Also um bestimmte Fischarten zu fangen, haben die verschiedene Methoden des Fischens ausprobiert und für bestimmte Fischarten gab es dann verschiedene Fangmethoden. Und für den sehr häufig vorkommenden Fisch, den Petrusfisch, okay, jetzt habe ich euch doch ein bisschen gelangweilt, aber na gut, dafür kreisen die Fischer einen Schwarm ein und die Fische, die haben eine unglaubliche Sprungkraft, die springen einfach oben übers Netz. Und zack, da ist das zweite Schifferboot, also das zweite Boot und dann ist da das zweite Netz und dann haben sie die Fische doch gefangen. Also mit zwei Booten und zwei Fischnetzen unterschiedlicher Art tatsächlich kriegt man dann diesen Fisch gefangen. Also die Leute, die dort gefischt haben, die waren erfahren, die haben ausprobiert, die sind sehr professionell vorgegangen und auch sehr mit Bedacht. Und das hat sie zum Erfolg geführt. Deswegen glaube ich auch, dass die Jünger gute Fischer waren, denn sie haben am See Genezareth gelernt. Und was ich auch gehört habe, ist, dass man vom Ufer oftmals besser die Fischschwärme sehen kann. Also war es nicht unüblich, dass jemand am Ufer stand und gesagt hat, hier fahrt mal dorthin, ich sehe von hier, da sind die Fische. Also haben sie dieser Person am Ufer Vertrauen geschenkt und dachten sich, ach, ist bestimmt auch ein Fischer, weiß bestimmt auch Bescheid. Und genau, dass es Jesus war, sehen sie dann später, das erkennen sie dann später. Genau, aber Jesus hat ihnen geholfen in dieser Situation. Sie haben sich darauf eingelassen, haben ihm vertraut und es ist gelungen. Und wie oft ist es, dass wir es erstmal ohne Gottes Hilfe versuchen? Weil, also Physikstudium, ja, also, ne, ich schaff das schon und ja, nee, doch nicht. Also mit Gottes Hilfe, da kriegt man es dann irgendwie hin. Aber kriegen wir es hin? Gott kriegt es hin und er lädt uns einfach ein, ihm zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen, uns helfen zu lassen. Ganz schwierig, sich helfen zu lassen. Aber Gott ist für uns da. Er möchte uns helfen. Er steht da am Ufer und möchte dir helfen. Und da musst du ihm vertrauen und das umsetzen. Und er möchte auch, dass wir Erfolg haben. Und das, was hier diesen Jüngern passiert ist in der Geschichte, das kann uns auch passieren. Wir können mal einen Rückschlag haben, wir können mal scheitern, aber dann kann auch Gott am Ufer stehen und sagen, hey, mach's mal so, mach's mal dort, probier's mal so. Und Gott sagt, ich bin da, ich bin da, ich helfe dir. Und dieses, dass Gott uns sagt, ich bin da, das hat er uns schriftlich gegeben. Das schauen wir uns auch an. Und zwar steht das in 2. Mose 3, 13 bis 15. Da steht unser Mose vorm brennenden Dornbusch und redet mit Gott. Ganz alltagstauglich. Mose entgegnet, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sag den Israeliten, ich bin. Hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Gott sagt selbst, mein Name ist, ich bin. In anderen Übersetzungen steht, ich bin, der ich bin. Ich bin da, ich werde sein, der ich immer war, gestern, heute Morgen. Also ich habe gehört, dass es im Hebräischen ein Wortspiel ist. Sorry, Hebräisch kann ich nicht, deswegen kann ich euch da nicht sehr viel mehr sagen. Aber ich will euch nochmal ermutigen, diese Stelle nachzulesen und dort einzusetzen. Ja, was ist Gott? Ich bin da, sagt er hier. Er ist da für dich, für mich. Und ganz klar sehen wir, Wunder passieren, wenn Gott da ist. Und hier sagt er, er hat uns das zugesagt, ja? Er hat uns versprochen, ich bin da, das ist sein Name. Er steht damit für seinen Namen, ich bin, sagt er. Also was fehlt uns noch für ein Wunder? Ja, Gott ist da. Was brauche ich denn noch, damit mein Wunder vollständig ist? Da können wir uns ein ganz, ganz berühmtes Wunder angucken. Das ist so berühmt, dass es sogar in allen 4 Evangelien steht. Nur so, nicht alles steht immer in den 4 Evangelien. Die wichtigsten Sachen, sowas wie Tod, Auferstehung und ne, Wiederkunft, die stehen in allen. Aber dieses Wunder steht in allen 4. Wir schauen es uns an, und zwar mal im Matthäus 14, die Speisung der 5000. Jetzt denkst du dir, ah, das kenn ich schon, voll langweilig. Glaubt mir, es gibt immer etwas, was ihr da noch lernen könnt. Also seid bereit, da gibt es noch was für euch. Wir lesen Matthäus 14, 15 bis 17. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische hier, wandten seine Jünger ein. Also die Jünger sind am Start, sie sind da, gleich geht's mit dem Wunder los. Wir wissen wenige Verse weiter, was passiert. Aber wir wollen uns jetzt ganz genau darauf fokussieren, was die Aufgabe der Jünger bei diesem Wunder ist. Okay? Also konzentriert euch mal darauf, was die Aufgabe der Jünger ist. Wir lesen weiter, Vers 18. Dann bringt sie mir her, sagt Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte Gott. Wie Jesus dankt, davon können wir auch noch viel lernen, darum geht es uns nicht. Aber dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh geil, das kann ich, super. Verteilen, Jesus, verteilen kann ich. Ja? Also wenn du mich brauchst für ein Wunder, verteilen gehört zu meinen Skills. Das mache ich gern, das kann ich. Also wenn du mich brauchst, hier bin ich, ja, hier, also verteilen kann ich. Ich habe mir auch so überlegt, was sind denn die Gedanken der Jünger gewesen in dem Moment, wo sie so einen Brotbrocken kriegen und dann laufen sie auf so eine riesige Traube von Menschen los. Sowas wie, oh Jesus, was ist nur dein Plan? Ich lasse mir mal hier nichts anmerken. Ein bisschen mulmig ist mir das schon. Ich verteile hier so ein bisschen Brot unter den Leuten. Die schauen mich schon so stirnrunzelnd an. Die denken jetzt auch, was will ich hier mit meinem mickrigen Brotstück? Das reicht doch nie. Eigentlich peinlich, das zu verteilen. So ist wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Also ich weiß nicht so genau, was die gedacht haben, aber ich bin mir sicher, ihre Aufgabe kostete vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel Mut, aber auf jeden Fall Gehorsam. Einfach zu sagen, okay Jesus, du hast das gesagt, ich vertraue dem gerade nicht so ganz. In meinen Augen reicht dieser Brotklumpen nicht für 5000 Leute, aber ich tue es. Das ist dann einfach Gehorsam. Gehorsam sehen wir ganz oft in der Bibel, auch wenn Menschen sich unsicher ist. Wir sehen es auch bei unserem Mose, der vom brennenden Dornbusch steht. Der soll ja nun zum Pharao gehen und ihm sagen, lass mein Volk frei. Wenn ihr euch die Stelle mit Mose nochmal durchlest, oh, der hat so viele Ausreden, der Mose, warum er dies nicht kann, warum er jenes nicht kann. Aber er soll zum Pharao sprechen und das nicht nur einmal. Er soll ja auch jede Plage ankündigen, 10 Stück, also mindestens 10-mal geht er zum Pharao und kündigt eine Plage an. Und ich habe schon gedacht, boah, vor so einem Pharao zu sprechen, das kostet Mut. Das kostet unglaublich Mut. Also was Gott da von ihm erwartet hat, das war nicht selbst ein Wunder tun. Gott hat die Wunder getan bei Mose, aber was Mose bringen musste, das war keine hohe Redekunst oder so, sondern das war Mut. Für die Redekunst hatte er einen Gefährten. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, lest es nach. Aber wir denken uns so ganz oft, oh Gott, ich bin nicht wortgewandt, ich bin viel zu jung dafür, ich bin viel zu alt, ich bin zu arm, ich bin zu langsam, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, ich kann nicht gut mit Kunden umgehen, ich kann nicht gut mit Technik umgehen, ich kann das nicht. Aber ich will dich ermutigen, trau dich, versuch es. Gott ist da und er möchte dein Wunder vervollständigen. Ja, er wird dich auch nicht überfordern, aber ich möchte dich ermutigen, trau dich. Denn, oh, wir wissen so oft, was uns fehlt, ja, also Das können wir nicht an einer Hand abzählen, was uns fehlt. Wir wissen ganz genau, was wir brauchen, um dieses und jenes zu erreichen. Und auch die Jünger wussten ganz genau, was ihnen fehlt. Das lesen wir jetzt in meinem anderen Evangelium nach, und zwar Johannes 6, Vers 7. Philippus überlegte, wir müssen über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen würden. Oh, wir wissen ganz genau, was uns fehlt. 200 Silberstücke mindestens. Also ich weiß auch immer ganz genau, was mir fehlt. In Klausurphasen fehlt mir die Zeit, mir fehlt genug Schlaf, mir fehlt Ruhe, gutes Essen und einfach eine gute Erholung. Und weiß ich, anderen fehlt Urlaub, Geld, mir fehlt ein Partner, das Auto von der und der Marke, mir fehlt ein besserer Job, bessere Arbeitszeiten, freundlichere Nachbarn, ein freies Wochenende oder die Fähigkeit, gut mit Menschen umzugehen, gut mit Tieren umzugehen, geduldig zu sein. Ich würde gerne so Lobpreis machen. Ja, mir fehlt ein grüner Daumen, was uns nicht alles fehlt. Und wir wissen ganz genau, was uns fehlt. Und dann kommt Jesus, ja? Und Jesus hat wohl nicht richtig zugehört. Denn wir haben gesagt, Jesus, uns fehlen hier 200 Silberstücke. Aber Jesus sagt, das können wir nachlesen in Markus 6, Vers 38. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Ja, Jesus, das haben wir. 5 Brote, 2 Fische, sieht man doch viel zu wenig. Aber Jesus interessiert sich irgendwie überhaupt nicht dafür, was uns fehlt. Gar nicht. Es ist ihm total egal. Jesus denkt sich vielleicht so, 5 Brote, 2 Fische, na damit lässt sich doch arbeiten. Und Jesus ermutigt uns an der Stelle zu überlegen, was haben wir denn? Was habe ich? Zum Beispiel, wenn du eine schwierige Präsentation halten musst, ja, dann überleg doch, was hast du? Vielleicht hast du eine Person in deinem Umkreis, an deinem Arbeitsplatz, die sich mit dem Thema schon auskennt, die du fragen kannst. Also überleg einfach in deiner Situation, was habe ich? Also frag nicht einfach immer, was fehlt mir, sondern frag lieber, was habe ich? So wie Jesus es hier tut. Und dann nimm es und zeig es Gott. Ja, bring es vor Jesus, zeig ihm, hier, 5 Brote, 2 Fische, das habe ich. Und ich möchte noch mal einen kleinen Perspektivwechsel mit euch machen. Aus einem anderen Evangelium wissen wir, dass diese 5 Brote und 2 Fische von einem kleinen Jungen kommen. Und wenn man mal überlegt, okay, 5 Brote und 2 Fische für 5000 Menschen, viel zu wenig. Aber 5 Brote und 2 Fische für so einen kleinen Jungen. Ich habe überlegt, wie viel Brote ich am Stück essen kann. Ich glaube nicht mal eins. Also das ist doch wohl viel zu viel für diesen kleinen Jungen, der kann doch ruhig was abgeben. Und er hat ja Überfluss, davon kann er gerne was abgeben. Und es klingt vielleicht verwunderlich, aber du hast auch was abzugeben. Und jetzt denkst du vielleicht, ich habe keine 5000 Euro, die ich hier geben kann, was soll ich schon abzugeben haben? Vielleicht weichst du der Frage aus und sagst sowas wie, ich habe eine helfende Hand, gute Worte, ich habe etwas Zeit. Ja, aber Jesus fragt dich, was hast du? Und er möchte nicht, dass du ausweichst. Ja, es bringt ja nichts. Hier fragt zum Beispiel Jesus jetzt, was habt ihr zu essen? Da erwartet man dann so Antworten wie, mein Kühlschrank bietet das hier und ich könnte von dem Geld noch das kaufen. Keiner würde auf die Idee kommen, Jesus aufzuzählen, wie viele Bitsätze er besitzt oder wie viele Hosen er im Schrank hat. Ja, es geht hier um Essen oder vielleicht in deinem Fall, es geht um Geld. Ja, also zum Beispiel Geld, was du in die Gemeinde investieren möchtest oder in andere soziale Projekte, die du gern mit Geld unterstützen möchtest, wie eine Afrika-Hilfe oder ähnliches. Wenn du das machen möchtest, dann schau auch auf dein Geld. Ja, wie viel hast du? Jesus möchte dich darauf hinlotsen, dass du nachguckst, wie viel hast du? Und Gott segnet das, das bisschen, was du hast und von dem bisschen, was du gibst, das segnet er. Ja, das möchte ich euch einfach nur noch mal bestätigen mit Markus 12, Vers 41 bis 44. Ihr kennt diese Geschichte mit der Witwe, die im Tempel ein Opfer gibt. Ja, sie gibt von dem bisschen, was sie hat, gibt sie was. Und Jesus sieht das und ruft seine Jünger zu sich und sagt, hey, hier, diese Witwe, die hat von ihrem kleinen bisschen hat sie was gegeben und das ist in Gottes Augen so viel mehr als all diese ganzen reichen Leute, die was in diesen Opferkasten gesteckt haben. In Gott ist ein Gott unserer Schwachheit. Ja, er möchte dieses Wunder tun in unserer Schwachheit. Zum Beispiel haben wir finanzielle Schwachheit, dann möchte Gott da reinkommen und du sollst gucken, was hast du? Das sollst du Gott anbieten und Gott wird das Wunder daraus machen. Er wird es vervielfältigen. Das Wenige, was du gibst, wird er vervielfältigen. Denn er ist ein Gott unserer Schwachheit. Und bei uns in der Gemeinde gibt es auch Taufen und da wird dann immer ein Taufvideo gedreht mit den Täuflingen, wo sie sagen, wer sie sind, was sie so machen, wo sie herkommen, was ihre Beziehung zu Jesus ist, wie sie Gott kennengelernt haben und warum sie sich taufen lassen. Damit sie das in voller Aufregung nicht an dem Tag ihrer Taufe sagen müssen, wird das vorab im Video gedreht, geschnitten, schön beleuchtet. Da fühlt sich jeder wohl und erzählt von sich. Und ganz oft, ja, ganz oft sehe ich in den Taufvideos, dass die Leute sagen, boah, ich war am Ende, ich war schwach, ich war verzweifelt, ich war mutlos, ich war hilflos, ich brauchte Gott. Ganz oft hört man das in genau diesen Situationen, da Menschen vor der Taufe stehen und sagen, ich habe wirklich eine schlechte Zeit hinter mir. Was ich eigentlich noch nie jemanden sagen hören habe, ist sowas wie, boah, mir geht's richtig gut. Ja, ich bin mitten in meiner Masterarbeit, vor mir steht eine Festanstellung, das wird eine richtig gute Zeit mit Bombengehalt, geheiratet habe ich vor kurzem auch noch und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe einen super Hund, der hat vor kurzem einen Mann vom Ertrinken gerettet und jetzt sind wir in der Zeit, ach, keine Ahnung, ja, aber ich habe noch nie jemanden in so einer Situation hören sagen und dann habe ich Gott gefunden. Nee, die Menschen waren irgendwie zerbrochen. Sie waren in einer Schwäche und Gott hat sie in dieser Schwäche genommen und hat sie gesegnet, reich gesegnet. Und das bisschen, was sie Gott gegeben haben, sie haben ihr Herz geöffnet, hat er genommen. Und in diesem Moment berühren uns auch Wunder umso mehr. Und ich habe jetzt noch eine letzte Folie für euch, eine kleine Übersicht, wo einfach steht, was Gott tut und was wir tun können, damit unser Wunder vervollständigt wird. Ich möchte Gott einfach öfter darum bitten, mein Wunder zu vervollständigen. Ich will nicht länger alleine versuchen, denn Gott ist für mich da. Ich möchte mutiger und gehorsamer sein. Ich will nicht mehr fragen, was mir fehlt, sondern ich möchte darauf schauen, was ich habe. Ich möchte auch in Alltags- und Ausnahmesituationen diese Sachen bewerkstelligen. Und auch wenn ich nicht viel habe, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich im Überfluss lebe, dann möchte ich trotzdem was abgeben, denn ich habe was abzugeben. Und es wird nicht immer leicht sein, aber ich will es tun. Denn mein Gott liebt mich unendlich und er ist für mich da. Und dieser Gott vervollständigt mein Wunder.